Sure Fix. Neues vom Klassenteam Berufsvorbereitung an der Berufsschule in Bayern.
Roman, du unterrichtest doch schon lange in den Klassen zur Berufsvorbereitung. Wie gehst du mit der Situation um, wenn Schüler unregelmäßig den Unterricht besuchen?
Unregelmäßiger Schulbesuch ist ein regelmäßig wiederkehrendes Thema in meiner Arbeit im Bereich der Berufsvorbereitung. Und da sind mir zwei Aspekte sehr, sehr wichtig, die ich über die Jahre hinweg für mich herausbekommen habe. Und zwar zum einen, ich nehme es nicht persönlich. Das heißt, die Gründe, warum der Schüler, die Schülerin unregelmäßig oder gar nicht in den Unterricht kommt, die sind nicht bei mir zu suchen, sondern der Schüler hat, und das ist der zweite Aspekt, für sich gesehen gute Gründe, warum er nicht oder unregelmäßig in die Schule kommt. Und das gilt es rauszukriegen als Lehrer, als Klassenleiter in dem Bereich, um dann aufbauend darauf eine gute Beziehungsarbeit mit dem Schüler leisten zu können, um diese Gründe zu hinterfragen und ihn dadurch eben zu befähigen, das Angebot, das wir in dem Bereich machen, wahrnehmen zu können. Und damit gerate ich zwangsläufig in den Zwiespalt immer zwischen dieser fürsorglichen Haltung und der Wahrhaftigkeit. Ich will ja auch wahrhaftig bleiben, wahrhaftig im Sinne, dass ich diese Schulgesetze, die internen Vereinbarungen auch einhalte, Ordnungsmaßnahmen nach 3 bis 4 Tagen etc. Und zum anderen auch gerecht sein will, im Sinne, dass ich alle Schüler gleich behandle. Das macht die Arbeit so spannend und herausfordernd und immer wieder gut.
Danke, Roman. Das war ein erster Einblick in die Praxis. Wir beleuchten alle Gebiete nun etwas intensiver. Wie du schon sagtest, Roman, ist für ein zielorientiertes pädagogisches Handeln wichtig, die individuellen Ursachen für Schulabsentismus herauszufinden. Hierzu haben wir uns mit Herrn Dr. Ebert unterhalten. Er zeigt auf, welche vielfältigen Gründe für Schulverweigerung es gibt, aber auch, welche pädagogischen Möglichkeiten die Schule, das Klassenteam und ich als Lehrkraft haben. Wir freuen uns auf die Tipps von Herrn Dr. Ebert.
Ja, Herr Dr. Ebert, der Schulabsentismus, Schulverweigerer, wenn man in die Statistik schaut, dann merkt man, dass die Zahl der Jugendlichen, die eine Schule nicht besuchen, ständig eigentlich am Steigen ist. Was ist in Ihrer Meinung nach, sind denn die Gründe, warum Jugendliche nicht in die Schule kommen? Wir sind doch alles so nette Lehrer.
Ja, total. Also ich fand meine Lehrer auch alle nett. Also ich glaube, die Situation hat sich ein bisschen verändert. Also dazu sage ich dann gleich noch was. Das Thema psychische Belastungen hat sich verstärkt eingestellt. Aber unter der Schulverweigerung liegt ja immer, ich sag mal, in der Regel eine vielschichtige Gemengelage. Wie vermittle ich der nächsten Generation, dass sie gebraucht wird? Wir haben große Sorge, dass technologische Entwicklungen dazu führen, dass viele junge Leute, die werden da reüssieren, werden Karrieren machen, aber es wird auch welche geben, wo man so, die selbst den Eindruck haben, ich werde nicht wirklich gebraucht. Die IT-Sachen, die verstehe ich nicht so richtig. Mathematik, das macht ein Problem. Wo ist mein Platz? Und das heißt, alle technologischen Entwicklungen haben immer die Konsequenz, dass man überlegen muss, wie Gesellschaft alle mitnimmt. Ja, tatsächlich glauben wir, dass die jungen Leute auch alle gebraucht werden. Und das entsteht natürlich dann sofort ein Spannungsverhältnis zu den Bildungsstandards, die in vielen Lehrläden ja vorkommen. Bildungsstandards bilden ab, was soll üblicherweise jemand kennen oder können. Auf der anderen Seite stehen die Fähigkeiten und Fertigkeiten von jungen Leuten zu manchmal also vom Lebensabschnitt her ungünstigen Zeiten. Wir reden ja von, also in meiner Schule von 12-Jährigen bis 16, 17, 18-Jährigen. Da passieren ja gerade ganz andere Dinge. Und die Komplexität von Gesellschaft wird immer höher. Und wenn ich immer dieses Gefühl habe, ich kann eigentlich nicht, dann komme ich am Ende zu der Meinung, es kommt auch nicht auf mich an. Und dann kann ich ja verschwinden oder aussteigen oder irgendwie mein eigenes Ding kreieren. Und das bleibt am Ende, dann schließe ich den Kreis wieder, natürlich nicht ohne Auswirkung auf das Eigengefühl das von Selbstbewusstsein, Selbstwert, wie man psychisch stabil ist, wie man Resilienz entwickeln kann, auch also wieder, oder sagen wir die Fähigkeit, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Klar, und dann hat man am Ende des Tages das Phänomen des Aussteigens auf Zeit. Ich lebe jetzt in der Gegenwart, mache mein Ding und alles andere, was morgen und übermorgen kommt, das ist mir jetzt gerade gleich. Und das Schlimmste ist, wenn dann die Herrschaft über die eigene Lebenssituation, also über psychische Erkrankung verloren geht.
Da sind mir jetzt bei Ihren Aussagen zwei Dinge aufgefallen. Zum einen den Lehrplan, der ja kommen wird und den es geben wird mit gewissen Inhalten, die vermittelt werden wollen. Und Sie haben ja selber gerade gesagt, die Jugendlichen, die dem gegenüberstellen, wie kann man, stell mir da schon vor, das ist eine gewisse Kluft, wie kann man denn diese Kluft schließen oder eine Brücke bauen, dass man den Schülern das beibringt, was im Lehrplan vorgegeben wird?
Also ich denke, das gilt für alle Lehrpläne. Pädagogen stellen immer, geben Antworten, solange die Frage noch gar nicht da ist. Das heißt, Lehrpläne, kumuliert sich ja das Wissen, was man braucht, wenn man sich vorstellt, das muss der junge Mensch können, um der Gesellschaft klarzukommen. Wenn die Frage aber noch nicht da ist, komme ich mit der Antwort auch nicht durch. Ich liege dann daneben. Das heißt, der erste Blick muss dann sein, den der Lehrplan einfordert und auch will, ist, mit welchen jungen Menschen habe ich es zu tun? Was bringen die an Vorerfahrung? Welches Vorleben bringen die mit? Welche Schwierigkeiten sind im Raum? Und auf der anderen Seite muss man die Frage stellen, was aus dem Lehrplan, aus dieser Fundgrube von dem, was wichtig ist für das spätere Leben, ziehe ich jetzt raus, um die jungen Leute möglichst gut zu erwischen? Und manchmal geht man auch Umwege.
Zum Beispiel?
Naja, also wir haben zum Beispiel einen jungen Mann, der psychisch sehr belastet ist. Der geht nicht durch die Schultür gerade. Aber wir haben ein Projekt gestartet mit Pferden und da geht er jetzt gerade hin. Oder er wird zu Hause aufgesucht mit Unterricht oder so. Man kann natürlich sagen, okay, wer nicht in die Schule kommt, den braucht es auch nicht. Da treten wir natürlich dagegen an und denken, es ist unser Job, unsere Aufgabe, unser Teil dessen, was wir versprechen der nächsten Generation, ist, dass wir uns kümmern. Und das wollen wir schon auch einlösen.
Das Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, hatte schon zu tun mit Ihrem Projekt Rowan, nämlich der Koordinierungsstelle für Schulverweigerer. Wir haben auf der Homepage gelesen, in der Koordinierungsstelle Rowan werden Jugendliche, die aktiv und passive Formen von Schulverweigerung aufweisen, aufgefangen und wieder in das Schulsystem integriert. Daraus ergeben sich gleich mehrere Fragen für mich. Einmal, was sind denn aktive und passive Formen von Schulverweigerung?
Also die Unterscheidung kommt aus einem Projekt, das wir im Kontext mit dem Bundesfamilienministerium durchgeführt haben. Es war, glaube ich, sehr zielführend, sich klarzumachen, dass Schulverweigerung nicht erst anfängt oder sich immer so ausdrückt, wenn die jungen Leute nicht mehr kommen oder verschwinden phasenweise, eher nach Hause gehen oder, sondern dass es eine Vorstufe gibt, dass junge Leute da sind, aber dem Grunde nach sich dem Unterrichtsgeschehen verweigern. Sie nehmen nicht mehr teil, sie sind passiv. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sehr klar ins Bewusstsein holen. Ich stell sowas fest, ich bemerke das überhaupt. Oftmals sind es auch junge Leute, die gar nicht stören im Unterricht, aber sie verschwinden irgendwie. Ich kann nichts über sie sagen, sind abgetaucht. Und das verfestigt sich in diesem Gefühl, ich kann nicht, ich werde nicht gebraucht. Und dann entscheiden sich die jungen Leute wirklich tatsächlich auszusteigen. Was übrigens hochaufwendig ist. Die müssen ja richtig viel Energie aufwenden, denn sie laufen gegen die Familie, gegen die Lehrer, wenn es schief geht, gegen die Polizei. Ja, das heißt, da muss man ja Kraft investieren. Die Frage ist, ob man diese Kraft nicht anders nutzen kann.
Das ist oft, wir stellen das auch fest in unserem Lehrerteam, was Sie uns jetzt das gerade so berichten. Was uns immer besonders beeindruckt an dieser Schule ist halt einfach, dass man schon merkt, sie fangen die Schüler auf. Aber unser Problem ist oft mal, dass wir sie gar nicht zu Gesicht bekommen, weil sie gar nicht bei uns in der Schule, im Klassenzimmer auftauchen. Wo müssen wir uns Lehrer hinstellen, damit sie, wenn die Schüler fallen, wir sie auch auffangen können? Also wie bringen wir sie in die Schule?
Also ich glaube, der Grundsatz, der immer drüber, oder sagen wir mal, die geheime Überschrift über unsere Arbeit ist, auf gar keinen Fall junge Menschen beschämen. Also wenn man selber an die eigene Schulbiografie denkt, hat man bestimmte Menge Erinnerungen an Situationen, die sehr schwierig waren, beschämend waren Und standhalten konnten wir, weil die Rahmenbedingungen gestimmt haben, also Eltern da waren oder Geschwister oder weil andere Dinge halt funktioniert haben. Das heißt, wenn die jungen Leute gewonnen werden oder reinkommen zu uns, alle kommen, übrigens kommen die Schulverweigerer alle in die Schulkoordinierungsstelle. Es ist ganz selten, dass jemand nicht kommt, wenn er psychische Gründe. Die kommen tatsächlich.
Ja. Wenn ich Sie unterbreche, aber ja. Kommen die, weil Ihr Ruf Ihnen vorauseilt? Also an dieser Schule werde ich nicht beschämt, an dieser Schule werde ich, was weiß ich, da weiß ich von Freunden vielleicht, dass ich gefördert werde und dass ich mich weiterentwickeln kann. Oder wie erklären Sie sich, dass die
also, bei Ihnen auf? Vielleicht von der Peergroup, das kann schon sein. Ansonsten ist den jungen Leuten ziemlich egal, welchen Ruf eine Schule hat. Die wollen das erleben. Es gibt eine erste Begegnung mit den Lehrkräften. Und wenn die jungen Leute das Gefühl haben, es geht gerade so weiter, ich werde wieder in Mathematik vorgeführt, das kann ich nicht und das kann ich nicht und ich werde fremdbestimmt, dann kommen die nicht mehr. Wir arbeiten mit der Anomie-Theorie, das heißt, wir fahnden zunächst einmal nach den Ressourcen. Zum Beispiel, ich mag Pferde gern oder Tiere gern. Oder wir haben einen jungen Mann, der macht solche Grafiken, der schreibt Storyboards. Das ist ganz interessant, was man da alles entdeckt. Oder manche kommen auch schlicht deswegen in die Schule, weil sie auf die Geschwister zu Hause aufpassen. Oder. Das heißt, man muss die erstmal ernst nehmen, anhören, mitnehmen, dann gucken, wie erwische ich die. Und wenn der Modus des Gelingens wieder da ist, wenn die plötzlich, keine Ahnung, einen Garten, Urban Gardening haben wir gehabt als Projekt, wenn die einen Garten angelegt haben und der Bürgermeister kommt und sagt, hey, habt ihr cool gemacht, dann halten die auch aus, wenn sie 2 Stunden später mal eine Stunde Mathematik haben, es klappt noch nicht so. Ja, die brauchen Erfolgsgeschichten in ihrem Gepäck, damit sie die Scheiternsgeschichten auch überstehen können. Das nennt man Resilienz.
Wenn man das so mal Schuljahresanfang eingliedert, dann arbeiten Sie an den Ressourcen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Also Sie gehen hier und sagen, der interessiert sich für Tiere, wie Sie als Beispiel genannt, und Sie versuchen dann am Anfang erst einmal mit allen anhand der Ressourcen praktisch den Hebel umzulegen, dass der Schüler mit Schule Erfolg verbindet, ja. Wenn ich Sie richtig verstehe. Und darin aufbauend, wenn dieses Vertrauensbasis, also ich fasse das jetzt mal so zusammen, wie ich es verstanden habe, dann werden auch Inhalte irgendwann einmal eingeflossen, also dass man Unterricht, dass man Mathe macht und so weiter.
Also Beziehung, und jeder kann sich mal überlegen zu Hause, wie viel er gelernt hat, weil er Lehrern zuliebe gelernt hat. Das war, glaube ich, jeder weiß das, dass das Gegenüber so wichtig ist. Ich mache das jetzt, weil ich die Lehrerin mag. Ich bin ja oft als Schulleiter bei Lehrproben unterwegs und das ist immer so ein richtiger Bonuspunkt, wenn ich reinkomme und merke, die Klasse legt sich ins Zeug für ihren Lehrer. Das machen die in aller Regel. Dann weiß ich schon, das passt. Wenn nach im Detail irgendwelche Fragen, die sind dann komplett unwichtig. Also gemeinsame Zeit, Interesse haben, jemanden nicht beschämen, dann steigen junge Leute wieder ein.
Das heißt, es liegt ganz viel an der Lehrerpersönlichkeit.
Ja, und also, an der Kultur. Also man muss, glaube ich, verstehen, dass es nie um einen Lehrer geht oder eine Lehrkraft oder Lehrerin, sondern immer um ein Team. Das ist ein Irrtum, der sehr verbreitet ist. Man denkt, ein junger Mensch hat mit einem Lehrer oder in einer bestimmten Lehrsituation alleine ein Problem. Ne, die Lehrer treten ja an für das Gemeinwesen mit dem Auftrag und das machen sie immer als Schulgemeinschaft. Und das heißt, wenn man eine Kultur der Wertschätzung entwickelt innerhalb der Schule, dann kriegt man auch die Schüler, die kriegen das mit.
Das heißt, abgeleitet davon, die Arbeit im Klassenteam ist extrem wichtig, dass wir uns regelmäßig austauschen, dass wir auch unterschiedliche Charaktere im Klassenteam sind, weil ja. Nicht jeder kommt mit jedem und dass der Schüler dann auch die Auswahl hat, an wen er sich wendet und mit wem er die intensive Bindung aufbaut, ja. Damit er wirklich auch dann den Anker an der Schule findet, um wieder Lernen und Freude zu entwickeln.
Ja, also das Team ist ein Herzstück bei uns. Es tagt jede Woche sehr intensiv, werden alle Schüler besprochen oder die halt gerade dran sind. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Da kann man auch entscheiden, wer macht welches Angebot. Ist es ein Angebot für jemand alleine oder sind es 2 Schüler? Ist schon jemand so weit, in die Gruppe zu gehen? Besucht er unser Schulhaus? Unsere Koordinierungsstelle ist ein bisschen außerhalb gelegen, ganz bewusst. Schulverweigerer gehen ja üblicherweise nicht in die Schule. Ne? Ich glaube, das muss man gemeinsam entwickeln. Wir haben auch deswegen, können wir das machen, weil wir viel mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die wir einbeziehen. Bei uns in der Regel Studierende, die da sind und nach Einzelförderung machen, die machen das super gut. Und die Lehrkraft hat die Aufgabe, die Studierenden zu begleiten bei der Konzeptionierung von Unterricht. Und deswegen bestehen bei uns erstaunlich viele Schüler den Mittelschulabschluss und den Quali, den sie als externen Prüfung an der Mittelschule ablegen, weil die wieder zurückkommen. Also die Schule wird wirksam dadurch, dass man ein ganzes Netzwerk von Leuten hat.
Für mich ist die Quintessenz, dass das Klassenteam, gerade wenn es multiprofessionell aufgestellt ist, die Chancen, aber auch die Instrumente nutzen sollte, um im Team pädagogisch überlegt bei Schulabsentismus zu wirken. Hören Sie unsere weiteren Podcasts mit Herrn Dr. Ebert. Jugendberufsagentur, Case Management, Anregungen zu einer inklusiven Berufsvorbereitung.